Und nun Kapitel 14, 1 bis 13. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Dieses Wort war einmal Lehrtext im Losungsbüchlein, als wir Gemeindetag hatten auf dem Killesberg und vorher so schreckliche Überschwemmung war und wir gar nicht wussten, ob der Tag überhaupt stattfindet. Ja, noch am Vortag wollten alle, haben viele gesagt, sag doch das ab, das geht gar nicht mehr und so weiter. Auch die Jugendversammlung der Freilichtbühne, und da war gerade die Losung: Betet an den, der gemacht hat Himmel, Erde und Meer und die Wasserquellen. Und es wird nachher so ein gesegneter Tag, trotz allen Schwierigkeiten. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Ich kann immer bloß wiederholen, was ich schon oft gesagt habe: Uns interessiert der Zeitablauf. Wann wird das alles sein? Und uns interessiert, wo stehen wir in diesem Zeitablauf? Und genau dieses hat uns Jesus nicht enthüllt. Wenn Sie dieses rauskriegen wollen, dann machen Sie den Fehler, den viele extreme Gruppen auch immer wieder machen: Sie laufen irre. Das haben sich schon viele verrechnet in der Offenbarung, weil genau dies nicht möglich ist. Ich kann immer nur wiederholen, dass Jesus selber sagt, er kenne nicht Zeit und Stunde seiner Wiederkunft. Wenn Jesus es nicht kennt, können Sie es auch nicht wissen. Der Vater weiß es. Und darum ist es interessant, dass immer Begriffe angegeben sind, die Abläufe sind beim himmlischen Vater geordnet und er hat es unter seiner Kontrolle und das macht uns ruhig. Und das, was die Offenbarung nun zeigt, sind Bilder, wie bei den Propheten immer, die gehen ineinander über. Und wer es in eine Zeitschiene verlegt, geht irre. Ich bin auch nicht sehr glücklich über das Bibelpanorama, das von Dillenburg aus vertrieben wird, weil es das nochmal versucht, auf diese Linie zu legen. Manche sind ganz aufgeregt, weil ich immer wieder sage, es wird manches verzwungen, manches anders dargelegt, als es die Schrift sagt, denn in der Schrift gehen die Bilder übereinander. Wir hatten das mehrfach schon. Letztes und vorletztes Mal haben wir diesen ganz erschütternden Blick auf den Antichristen geworfen, auf den Drachen, auf den Propheten des Antichristen, die verführte Gemeinde. Es war so schrecklich, so unheimlich, wie diese antichristliche Macht gegen die Gemeinde Jesu kämpft, in die Wüste vertreibt. Und jetzt wird dazwischen geblendet, dass zur gleichen Zeit, und jetzt haben Sie es genau gehört, zur gleichen Zeit, Kapitel 14 auch da ist. Während der Drache auf der Erde wütet, ist im Himmel Triumph. Und das ist so parallel geschehen. Und wenn Sie das zeitlich hintereinander verlegen, wird's falsch. Es sind Bilder, die wir sehen, uns zum Trost, denn sonst kann ich dieses schreckliche Geschehen von Kapitel 12 und 13 gar nicht aushalten. Wenn ich nicht weiß, während auf Erden der Machtkampf tobt, wir haben letztes Mal gehabt, dass diese antichristliche Macht die ganze Gemeinde überwinden kann. Und im Himmel ist der Triumphgesang. Zur gleichen Zeit, diese unsichtbare Welt, die doch nur durch ihr Papier getrennt ist, direkt um uns her. Und diesen Widerspruch muss man aushalten, weil das die Wirklichkeit ist. Das heißt doch, jetzt, während in dieser Welt noch die gottlosen Mächte toben, ist die vollendete Gemeinde jetzt schon beim Lobpreis. Und mir ist das so wichtig, dieses Ineinander immer zu sehen, weil das auch für unsere Todesstunde wichtig ist. Das ist eine Sache, die wir nie auflösen können, weil wir eben nur in dieser Linie denken können. Wir können auch nur, wenn wir auf den Friedhof gehen, sagen, ja, da ist mein Leib und wann wird er auferstehen. Ich kann das nicht besser erklären, als dass es viele Aussagen in der Bibel gibt, die mir sagen, dass ich im Augenblick des Sterbens gleich heimgehe zur vollendeten Gemeinde. Und darum ist das so schön, auch wie hier in der Offenbarung gezeigt wird, Offenbarung 14 ist eine Wirklichkeit, während die anderen Abläufe da sind. So hatten wir schon bei Offenbarung 7, die große Schar vor dem Thron Gottes ist wieder der Durchblick auf die ewige Gemeinde. Und das geht in der ewigen Welt nonstop weiter, während auf der irdischen Seite das andere läuft. Ist das jetzt klar? Und es ist immer wieder wichtig, dass wir das sehen, denn sonst bei dieser zeitlichen Auseinanderziehung wird alles falsch. Dann meinen wir immer wieder, das sind wieder andere Erscheinungen, sondern das ist, weil wir diese zwei Wirklichkeiten nicht gleichzeitig sehen können, wird Johannes das gezeigt. Sie haben das bei den Propheten genauso im Alten Bund. Sie können das nur in Bildern sehen. Paulus sagt ja einmal, wie durch einen dunklen Spiegel sehen wir es jetzt nur wie durch so ein Mattglas hindurch, dann von Angesicht zu Angesicht. Und Johannes sieht plötzlich, als ihm das zu schwer werden will, mit dieser antichristlichen Macht, sieht er die vollendete Gemeinde. Und das soll heute unser Thema sein. Und er sollte immer wieder in ihrem Sinn und in ihrem Empfinden diese Schwere noch einmal vor Augen sein. Die Gemeinde kämpft mit letzter Kraft. Sie kann sich in dieser Welt nicht mehr bemerkbar machen. Und doch noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zu rollen, dann will ich laben, mich an Lebensbächen und ewig, ewig nur mit Jesus sprechen. Das ist eine Vorfreude auf die Ewigkeit, so wie es die Märtyrer empfunden haben, der Vorfreude, dass ich berufen bin zur großen Festfeier in der himmlischen Herrlichkeit. Und Johannes sieht, und das ist immer für die Offenbarung kennzeichnend, das Lamm. Ich weiß, dass das Wort für uns moderne Menschen zuerst nichts aussagt, wenn es nicht, so prächtig das zeigt, das erwürgte Lamm, das sterbende Lamm, das blutende Lamm, das Opfertier, und das Lamm ist immer das kleine, zarte Schaf, das in Israel beim Passa dargebracht wurde, das unfehlbare Lamm zur Versöhnung für unsere Schuld. Als Zeichen, dass wir selber von dem Tod Befallene sind. Und hier war das Lamm immer wieder eine Chiffre, ein Symbol für den gekreuzigten Jesus Christus. Und ich kann Ihnen immer wieder sagen, das Kennzeichen der Gemeinde der letzten bösen Zeit wird der gekreuzigte Jesus sein. Das Kennzeichen, meine Schuld hat er getragen, er hat mich versöhnt mit Gott. Und das erschreckt mich immer etwas, dass eine modische Christenheit das Kreuz vergisst. Und das Kreuz verliert. Und immer weiß, dass das der Mittelpunkt unseres Trostes, unsere Freude ist. Wenn wir über die Friedhöfe gehen, ist das so toll, wie das Generationen begriffen haben. Mein ganzes Leben steht unter der Kraft des Blutes Jesu. Er hat den Sieg für mich errungen. Weil Jesus für mich starb, ist der Himmel geöffnet. Ich bin versöhnt mit Gott. Es geht nicht um meine Taten, die ich gewirkt habe, sondern die Liebe Gottes, die fassbar ist im Sterben seines Sohnes. Und Johannes sieht in die ewige Welt hinein und sagt, dort werden wir Christus sehen in seiner Dornengestalt, als den, der für uns starb. Und das wird der Jubel sein, Anbetung und die Freude. Es ist an vielen Stellen der Offenbarung so beschrieben. Der Berg Zion. Das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Im Alten Bund war es der Tempelberg in Jerusalem. Und jetzt wird es ein Begriff für das neue himmlische Jerusalem, so kommt es ja nachher in Offenbarung 21, das neue Jerusalem, die Gottesstadt. Alles, was uns das prophetische Wort über diese neue Welt Gottes sagt, bleibt in Bildern. Wir können nicht sagen, was ist das für ein Material, wie sieht das aus? Berg Zion bleibt Geheimnisbegriff, das neue Jerusalem. Selbst die Zahl der 144.000 ist eine Zahl von 12 mal 12 mal 1000, die vollkommene Zahl der Erfüllten, wie die 12 Stämme Israels, die erfüllte Zahl der Gemeinde, dass die Gemeinde bei Gott auch ihre Zahl hat, derer, die Gott berufen und erwählt hat. Auch das ist ein Geheimnis, wo wir nichts dran machen können, wenn wir sagen, ja, wenn uns Gott erwählt hat, da grübeln wir ja gleich und dann kann man im Hauskreis so ewig streiten, was doch gar nichts bringt. Was ist dann mit den anderen? Ich kann nur Menschen den Heilsruf Gottes bringen und kann in meinem Leben das Wunder rühmen, er hat mich erwählt. Es war nicht meine Leistung. Gottes Liebe hat mich gefunden. Und ich kann ihn nur darüber anbeten. Und fangen Sie das Grübeln nicht an. So ist in der Bibel auch nur gebraucht, dass bei Gott diese Zahl bestimmt ist und Gott ihre Zahl festgelegt hat. Sie ist, meine ich, eine symbolische Zahl und nicht dort begrenzt. Zeugen Jehovas haben ja nochmal abzählen wollen und kamen dann selber bei ihren Mitgliedern in Schwierigkeiten. Also das ist sicher nicht gemeint. Ich hoffe, dass die Zahl viel, viel größer ist in der Herrlichkeit derer, die vollendet haben. Und wieder das Kennzeichen dieser Erlösten ist, sie tragen den Namen Jesu und den Namen des himmlischen Vaters auf ihren Stirnen. Das ist ein Eigentumszeichen, so wie vorher der Antichrist sein Mal auf die Stirnen gepresst hat, tragen die Leute das Eigentumszeichen Gottes auf ihren Stirnen. Also das Wichtigste ist jetzt, die antichristlichen Mächte haben schon verloren, obwohl sie auf der Welt noch so wild toben. Und das ist so wichtig, dass wir keinen Kompromiss machen. Wir hatten am Sonntag den Bibelabschnitt aus Johannes 15 und 16 vom Hass der Welt. Und das ist eben wieder so wichtig, dass die Gemeinde Jesu keinen Kompromiss macht mit widergöttlichen Mächten. Das Evangelium rein bewahrt. Es war mir so eine Freude, wie jetzt der Bischof da war aus Pakistan, der auch von den Unberührbaren stammt, der hat in Herrenberg in der großen Kirche gepredigt, sagt, es war ihm so wichtig, der Gemeinde einmal zuzurufen, was es heißt, fest zu bleiben. Und er war so erschüttert mit allen Gesprächen, die er hier hatte und sagte, was ist bloß mit eurer Kirche los? Die merkt gar nicht, welch ein Druck kommt, das Evangelium zu verraten durch den Islam. Die sehen das überhaupt nicht. Und wie diese Gemeinden dort stehen in diesem unheimlichen Kampf und das Martyrium tragen. Und er sagt, ich habe über die Martyria gesprochen. Was heißt mit dem Leben Zeugnis zu geben für Jesus? Und das ist die Jesusgestalt, die der Islam nicht duldet, an der der Kampf entbrennt. Und das alles ist hier so da, aber die Mächte, die antichristlichen Mächte, sind geschlagen. Wir brauchen gar nicht nach Erfolg schielen. Erfolg können wir gar keinen haben, sondern der Herr sucht nur noch die Treue seiner Leute. Die Treue seiner Leute. Und das Nächste, was er hört, das Erste war, was er sah, das Nächste, was er hört, ist eine Stimme. Und wieder, das sind nur Bilder, die lassen sich für uns nicht vorstellen, was ist das Stimme? Die Stimme eines großen Wassers. Da hört man einen rauschenden Wasserfall, aber bildlich kann man es nicht vorstellen. Dann einen Donner und das Ganze mit Harfenmusik. Es muss ein unbeschreibliches Klingen gewesen sein und immer in der Offenbarung auch mit diesem ungeheuer mächtig durchdringenden Laut. Ein Klang aus der ewigen Welt, wie er für unsere Ohren gar nicht verständlich ist. Und dort wird das Triumphlied gesungen der Gemeinde, die vollendet ist. Ganz ähnlich, wie wir es in Offenbarung 7 hatten. Wir haben es dann auch das nächste Mal, also übernächstes Mal natürlich in 14 Tagen, in Offenbarung 15, da singen sie das Lied Moses, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das Lied Moses wurde gesungen nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Und das wird einmal der Triumphzug sein, wenn wir eingehen in die Herrlichkeit. Und deshalb ist auch wichtig, dass in dieser Welt uns vieles fremd werden kann. Es ist sicher für unsere Generation das Schwierigste, dass wir es in unserer Welt sehr bequem gemacht haben. Die Christen in den armen Ländern stehen gar nie in der Versuchung, weil ihnen die materiellen Möglichkeiten fehlen. Aber bei uns heute ist es wirklich so, es fehlt uns eigentlich nichts mehr, und ich sage das bewusst, für alle Einkommensschichten, es fehlt uns nichts mehr, fehlen nichts mehr. Im Vergleich mit anderen fehlt uns natürlich was, man kann immer noch ein Autotyp höher gehen, aber von allem, was man hat, fehlt nichts mehr. Bloß nur Gesundheit. Die Krankheit ist die letzte Prüfungsprobe, die uns heute noch bleibt. Aus dieser Welt, und da wird viel Not durchlitten, aber keine materiellen Nöte mehr. Das bestreite ich also wirklich. Wer hier von der neuen Armut redet, der kennt unsere soziale Wirklichkeit nicht in der Bundesrepublik und kann das nicht vergleichen mit den Nöten der Welt. Und das ist so eine gewaltige Sache, wenn man wirklich einmal das gottwidrige Wesen dieser Welt sieht, die letztlich eine antichristliche und eine gottferne Welt ist, die uns losreißen will aus der Beziehung mit Gott, die uns ködern will, da haben wir am Sonntag gesagt, die uns aus der Verbindung mit Christus herausreißen will, wie hart hat das Jesus immer wieder gesagt, dass wir uns lösen sollten aus dieser Umklammerung. Wenn man mal die kurze Zeit seines Lebens bedenkt, wie wichtig das ist, dass man auf die Ewigkeit zulebt. Dann haben wir schöne Lieder, die uns also auch immer wieder ins Herz hineinsingen. Wir singen das sehr wenig, Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen, das Lied von Schöner. Oder ganz arg schön ist auch das Lied Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wäre in dir. Weil wir heute bei den Begräbnissen immer singen, sind die Lieder uns gar nicht mehr bewusst. Das Lied von Philipp Spitta, wie wird uns sein, wenn wir da durchgehen? Und wenn Sie einfach sich das auch vormerken und wenn Sie das auch mit Kranken und Alten wieder betend lesen, das ist ein großer Vorgeschmack der Freude, die dort auf uns wartet. Das hat vielen Generationen geholfen. Es ist doch eigentlich schwer, wie viel alte Menschen, aber auch junge Menschen, sich bei uns nicht lösen können von dieser Welt und im Grund mit Gott hadern, warum sie nicht noch ein Jahr leben dürfen. Das ist hier eine ganz große Gefahr, dass man mit seinem Herzen hier hängt. Ich verstehe das noch, wenn man hier viele Aufgaben hat, auch in der Familie oder sowas. Sicher sehr, sehr schwer. Aber wenn man an das denkt, was vor uns steht, an konkreter Zusage der Herrlichkeit, das ist schon gewaltig. Und Offenbarung, die Vollendung, die vor uns steht, die erkauft sind von der Erde. Unser Himmelsbürgerrecht ist ein Geschenk gratis, das uns zuteil wird durch die Vergebung Jesu. Wir haben es uns nie verdient, wir haben auch den Eintritt nie erkaufen können. Und jetzt kommt dieser Vers 4. Wer die prophetische Chiffrensprache nicht kennt, kann diesen Vers nicht verstehen. Es steht also nicht da, dass es hier um irgendein Verhältnis mit Frauen geht, sondern dieses Bild ist in der Bibel immer ein Bild für die Untreue Gott gegenüber. Sie erinnern sich an den Hosea, wo die Liebe zu einer Frau zum Bild wird unserer Liebe mit Gott. Und hier geht es ausschließlich, bitte, es geht ausschließlich, wirklich, es geht ausschließlich nur um die Frage, sind Leute, die ihr Verhältnis in der Treue mit Gott nicht belastet haben. Es wird nirgendwo in der Bibel gesagt, dass die Beziehung, die eheliche Beziehung, eine schmutzige wäre. Sondern es geht darum, die reine Brautliebe zu Gott und dass ich nicht eine Nebenliebe habe zu den Dingen dieser Welt und zu den Abgöttern dieser Welt. Das, was im Alten Testament schon immer drin steht, mit dem Götzendienst. Sie sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Das treue Verhältnis zu Gott, dem wir folgen, ganz wie in einer reinen Brautliebe. Das ist gemeint. Aber nicht, um irgendwelche irdische Liebe schlecht zu machen. Diese reine Beziehung zu Gott, dieses Wort der Treue kommt aus der Gottesbeziehung, weil Gott treu ist und seinen Bund mit uns nicht bricht, will er, dass wir nicht unser Verhältnis mit Gott, mit allen anderen Beziehungen, mit den antichristlichen Mächten nicht beflecken sollen. Das ist gemeint, antichristliche Mächte. Sie wissen vielleicht, dass es immer wieder im Christentum, in der Geschichte, diese Bewegungen gab, doch Ehelosigkeit. Und es ist eigentlich ganz wichtig, dass man immer wieder sieht, die Bewegungen der Ehelosigkeit sind im Großen und Ganzen immer entstanden aus der großen Not vom Heidentum. Und zwar gerade oft die bekehrten Heiden, die dann auf der anderen Seite wieder extrem wurden und dann die radikale Absage gefordert haben. Ich kann einer solchen Ehelosigkeit, wenn sie zum Programm erhoben wird, nicht zustimmen, weil ich immer sage, es ist ganz arg schwer, seine Lebensführung zu überschauen. Und die, die unter Ihnen Single sind, wissen, dass das nie bei Ihnen ein Programm war, sondern Sie sagen, ich nehme die Führung Gottes an, auch wenn sie mir manchmal schwerfällt. Aber deshalb ist es ganz schwierig und klappt dann auch nicht, wenn man sich verpflichtet zu einer Ehelosigkeit. Das halte ich nicht für richtig, weil eben auch in der Bibel drin steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm meine Gehilfin schaffen. Weil wir wissen, was Gott gereinigt und geheiligt hat, dürfen wir auch benutzen, in der Ordnung, wie Gott sie uns gegeben hat, in der ehelichen Ordnung natürlich. Und deshalb ist das also nicht die ganze Frage hier berührt, sondern es geht um das reine Verhältnis zu Gott, deshalb im Bild der Brautgemeinde und der jungfräulichen Liebe zu Gott. Die was Wunderbares, wie hier die Bibel auch die Liebe in ihrer Schönheit entfaltet, denn das ist eigentlich sogar jedem Weltmenschen klar, dass Liebe von der Definition immer nur eine Liebe sein kann, die nicht aufhört bis zum Tod. Wenn das nicht so ist, dann ist sie keine Liebe. Eine Liebe, die aufhört, ist keine Liebe. Eine Liebe, die kündbar ist, kann keine Liebe sein. Und das liegt da drin. Aber das ist vom Gottesverhältnis nur die Rede. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, das ist untadelig in dieser ganzen Hingabe. Nicht, dass das fehlerlose Menschen waren, sondern in dieser Hingabe für Gott eindeutig und in der Zeit der Verführung ganz gottgehörig. Das ist etwas Wichtiges und da wollen wir uns auch das merken. Einfach für manche Beziehungen heute, ich würde immer Ihnen raten, streiten Sie über diese Dinge nicht viel mit anderen Menschen. Sie können sie nicht verstehen. Es ist oft so widerlich, wenn da als heute auch so öffentliche Diskussionen gehalten werden. Das kann nur den Spott der Welt finden. Und es kann auch sicher nur so sein, dass dann die Welt sagt, wir seien radikal und wir seien hier versponnen. Dass man ganz für Gott lebt, das kann sich eine Welt nicht vorstellen, weil sie von der Toleranz lebt, wo alles möglich ist. Aber genau das ist der Weg, den Jesus schon von seinen Jüngern gewollt hat und der in der Endzeit nochmal ganz wichtig wird. So, das ist also die Verse 1 und 5 und jetzt kommen die nochmal zwei Bilder. Es kommt ein Bild und wieder, es geht in der antichristlichen Zeit, ich sage es nochmal, parallel. Der antichristliche Macht wütet so ungeheuer und zur gleichen Zeit fliegt ein Engel mitten durch den Himmel und er verkündet noch einmal das Evangelium allen Völkern. Fritz Grünschweig war ja ein Ausleger der Offenbarung und er hat hier auch in diesem Saal öfter in der Bibelstunde die Offenbarung ausgelegt. Und er hat dann immer sagen können, er denkt manchmal, wenn jetzt das Evangelium noch durch die Satelliten verkündigt wird, dass sowas die Erfüllung der Offenbarung sein könnte. Es macht jetzt gar nichts aus, ob wir es mal anders erleben, aber es ist noch einmal groß, dass in unserer Zeit das Evangelium so weit verkündet wird. Und selbst in Staaten, die so radikal gegen die Evangeliumsverkündigung eingestellt sind. Es war der gleiche Bischof, der uns gestern sagte, von der großen brutalen Verfolgung in Pakistan, sagte er auch, dass das so schwer wäre, dass Pakistan von der Staatsverfassung her ein islamischer Staat sei. Das ist eben so schwierig dann für die anderen Gruppen, die praktisch damit kein Recht mehr hätten. Er sei als islamischer Staat gegründet worden und sagte, es ist ganz merkwürdig. Während Menschen umgebracht werden, ein Druck ist, ein Hass ohnegleichen, hätten sie Möglichkeiten wie noch nie zum Evangelisieren. Und das geht parallel. Und das steht hier. Während der Druck, der antichristliche Druck größer wird, geht nochmal die Stimme des Evangeliums in den Menschen zu einem Zeugnis über der Welt. Ich habe immer wieder Christen getroffen, die sagen, wenn die antichristliche Macht anfällt, dann braucht man nicht mehr evangelisieren. Doch, wir wollen bis zum Schluss die Zeit nutzen, und es beeindruckt mich auch heute so, was in aller Welt geschieht. In Indonesien ist ganz ähnlich, die größten Zuwachsraten. Wirklich überzeugte, bekehrte Christen aus dem Islam. Unglaubliches Wachsen. Wir haben in 20 Jahren in Indonesien mindestens eine Verdoppelung der bekennenden Christen gehabt. Einen ganz großen Prozentsatz in der Bevölkerung. Wo gibt es das bei uns? Bei uns nimmt alles ab. Und das ist gleichzeitig, wenn diese antichristlichen Mächte sich sammeln, ist hier nochmal eine herrliche Zusage für die Gemeinde. Und dann sehen Sie, das mindert noch einmal die Angst vor diesem Antichristen, der das ewige Evangelium, das unverbrüchlich gültige Evangelium verkündet. Es gibt kein zeitbedingtes, modisches Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium der ausgestreckten Liebeshand Gottes. Das ist mir auch immer eine Sorge, wenn heute junge Leute immer etwas Neues suchen. Was soll denn neu am Evangelium sein? Es gibt nur das eine gültige Evangelium durch die Jahrhunderte hindurch. Alle Nationen, Stämmen und Sprachen und Völkern, das ist auch so schön, dass heute in den letzten Sprachen das Evangelium übersetzt wird und allen Menschen nahegebracht wurde. Und was ruft dieser Engel? Haben Sie heutige Losung noch im Kopf? Fürchtet Gott. Da war irgend so eine Kombination mit fürchtet Gott. Helmut Frey, einer der Offenbarungsausleger aus dem Baltikum früher, der sagt, bis zu Martin Luther haben die Leute eine Gottesfurcht sich bewahrt. Aber durch die Reformation und durch die Entdeckung der Gnade Gottes hat das die Menschen ruchlos gemacht. Und seitdem machen sie eine Kumpanei mit Gott und haben die Gottesfurcht verloren. Und dass unsere Zeit so gottlos geworden ist, kann man nur noch erklären aus der verlorenen Gottesfurcht. Und ich möchte Sie einfach bitten, in Ihrem Glaubensleben das zu bewahren, was die Bibel mit Gottesfurcht sagt. Auch die wir bei Abraham kennen und bei den großen Gestalten der Bibel. Wie Jesus den Vater geehrt hat und alles billige und böse Reden über Gott, das auch heute in christlichen Kreisen oft so Einzug hält, geht nicht. Ich kann auch Gott nicht auf den Anklagestuhl vor mir setzen. Er ist der heilige Gott, vor dem ich Staub und Asche bin. Wo ein Abraham sagt, ich habe mich unterwunden, mit Gott zu reden. Ich darf durch Christus mich dem heiligen Gott nahen, aber das ist ein Vorrecht, ein unglaubliches Vorrecht. Und die Stimme des Evangeliums macht das nochmal klar. Evangelisation ist auch nicht Anbiederung Gottes, dass man mit irgend plumpen Dingen das Evangelium sagt, sondern wo Menschen die Heiligkeit Gottes wieder entdecken und ihm die Ehre geben. Und dann ist gleichzeitig auch Gerichtsverkündigung, Evangelisation. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Es ist ein Stehen vor dem heiligen Gott. Und dann kommt der zweite Engel, der ruft, Babel ist gefallen. Über das wollen wir jetzt nicht reden, weil wir das noch einmal haben in Kapitel 18, Babel, oder 17. Kommt nochmal, ja, 17, die große Hure Babylon. Da gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall, Hartenstein hat immer gesagt, das ist die Kirche. die mit den antichristlichen Mächten sich verbündet. Andere haben vorsichtiger gesagt, das ist unsere Kultur, die sich mit den antichristlichen Mächten verbündet hat. Aber sie ist gefallen, Babel, die große Stadt, vom Zorneswein ihrer Hurerei gedrängt, alle Völker. Und dann kommt der dritte Engel, der noch einmal sagt, wer das Tier anbetet, wer diesen antichristlichen Herrscher anbetet und diesen Propheten und sein Bild annimmt, der hat das Gericht Gottes. Mir ist immer wieder eigentlich das schwer, weil wir in unserer Zeit viele antichristliche Mächte haben, die unser Denken und unsere Welt sehr bestimmen. Und es wird immer schwerer, auch seinen Weg zu gehen. Hier steht dann von dem Gericht Gottes. Das werden dann die nächsten Bibelstunden sein. Bis zum Anbrechen des Endgerichtes ist noch die Stimme des Evangeliums da und Menschen immer noch die Chance der Umkehr da. Ich habe letztes Mal gesagt, es kommt so plötzlich die antichristliche Macht und trotzdem, das verkündigte Evangelium geht noch durch die Welt, dass man wirklich sagen darf, jetzt stehen wir schon mittendrin in diesen antichristlichen Zeiten, wo es wirklich oft schwer ist, seinen Glauben eindeutig zu bewahren. Geduld der Heiligen, Vers 12, ist da. Heilige, das sind Leute, die durchs Blut Christi geheiligt sind, von Gott in Besitz genommen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Verstehen Sie, das ist nicht eine pietistische Lehre, sondern das Evangelium. So schließt das Neue Testament, dass darum geht, die Gebote Gottes zu halten und Jesus treu zu bleiben. Und es kam eine Stimme vom Himmel, die sagt, schreibe, die Toten, die in dem Herrn sterben, die sind Gerettete. Die sind in der Herrlichkeit und sie gehen nicht durchs Gericht, das was dann kommt. Sie ruhen von ihrer Mühsal und ihre Werke folgen ihnen nach. Das, was im Herrn gewirkt war, bleibt in Ewigkeit. Und eine herrliche Verheißung, mit der das noch schließt, die in dem Herrn sterben, das ist etwas Schönes, was uns auch dies leichter macht. Wir können uns das alle nicht vorstellen, und es ist doch gut, wenn man sich das bewusst macht. Die Sterbestunde steht vor uns, aber es soll eine Stunde sein im Herrn, wo ich heimgehe in seinen Frieden, dass mein Tod durch Jesus und einschlafen wird und heimgehen in seinen Frieden. So, jetzt haben wir noch mal eine Menge gehört heute, aber es hat noch mal die ganze schwere Botschaft vom Antichristen aufgenommen und wir kommen dann nächstes Mal an das Endgericht, an diese Ernte- und Weinlese. Das Endgericht kommt dann noch, aber die Zorneschalen. Und wir singen noch, ich will streben nach dem Leben, wo ich...